So, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an meine Mitstreiter hier, meine Gastmusiker und alle, die sich spontan bereit erklärt haben, Gottesdienst ein bisschen mitzugestalten. Ich freue mich immer total, wenn ich dann eine Woche vorher denke, oh Mann, wie mache ich das? Alle in Urlaub, keiner da. Und dann bete ich immer, denke, Vater, du weißt, Sonntag ist Programm, mach du einfach mal. Und dann tun sich Türen auf und siehe da, von überall strömt, nein, nicht ganz. Aber ich denke, ja, Gott versorgt uns. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, okay, Notprogramm, irgendwas. Okay, Uli hat schon von der Einleitung heute ein bisschen darauf hingewiesen. Es geht um, ja, Überschrift Ziel vor Augen. So ein Thema, wo mich schon länger beschäftigt hat. Normal ist so, dass ich bei Predigt nicht immens Anlaufzeit brauche. Ich kann jetzt so in 14 Tagen was aus dem Ärmel ziehen. Meistens geht es dann relativ über Wochen. Wenn ich das Gefühl habe, hey, da ist was dran, wo vielleicht auch Gott zu mir redet, wo Gott zur Gemeinde redet. Und dann baut sich das auf, immer wieder, und dann hocke ich mich dran. Genau. Mir kam das Wort von Paulus in Sinn, wo er den Philippern schreibt, den Vers, den lese ich euch nachher gleich. Ich denke, jeder Mensch hat irgendwo ein Ziel vor Augen, bewusst oder unbewusst, und habe mich gefragt, was sagt die Bibel denn über Ziele, über unsere Ziele, über geistliche Ziele, und welche Botschaft steckt oftmals dahinter? Ich habe ein Beispiel, wo ich das euch so ein bisschen näher bringen möchte. Ich bin abends mal mit dem Fahrrad unterwegs, vor allem wenn Christina einen Dienst hat und Wochenende, und ich habe dann Zeit. Und ich habe dann per Zufall mal so eine schöne Strecke für mich rausgefunden, weil am Ende von dieser Strecke, da komme ich dann oben bei der Autobahn raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Autobahn A8 Richtung Süd rausfährt, ein Stück hoch, da kommt irgendwann so eine blaue Fußgängerbrücke. Das ist eine Höhe Wurmberg, Wimsheim. Und wenn man da auf der Brücke steht, die ist ziemlich schmal, ist eigentlich auch für Fahrradfahrer, naja, man sollte eigentlich schieben. Aber wenn man da oben steht und runter guckt, das ist so ein Wahnsinnsmoment, wenn da unten die Autos vorbei donnern und du stehst da oben und kriegst so die Druckwelle mit. Und als Ziel habe ich mir das mal auserkoren, einfach so losfahren, dahin tigern, wenn es schönes Wetter ist, und ich genieße dann die Fahrt. Aber um dahin zu kommen, muss ich eigentlich permanent den Berg hoch. Das heißt, Garage raus, hoch in den Wildpark, durch den Wald, und es geht eigentlich ständig bergauf. Und bei Wurmberg gibt es da nochmal so zwei so eben, die ziehen sich wahnsinnig, bis ich da oben bin. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich habe ich Lust, ich würde es gerne mal wieder fahren, und dann fahre ich los oder ich lasse es auch. Wenn ich mal denke, eigentlich habe ich keine Lust auf diese Berge, und wenn es draußen schön warm ist und heiß, dann überlege ich mir schon, mache ich das oder bleibe ich jetzt einfach auf dem Balkon, mache nochmal was im Eisfach auf. Aber wenn ich es dann mal doch wage und ich überwinde mich und ich nehme die Strapazen auf mich, das ist echt ein tolles Gefühl, und danach geht es nämlich nur noch bergab und dann pfeift es bis heim. Ja, ist einfach ein Beispiel für mich, aber für mich steckt da was drin, auch vor allem, wenn es um Ziele geht. Und ich glaube, dass es bei uns ganz oft im Leben so ist, dass wir Ziele vor Augen haben oder verfolgen, aber manchmal, da gehen wir vorher auf oder scheue die Kosten und Mühe, weil es eben zu anstrengend ist und der Preis uns vielleicht auch zu hoch erscheint. Und Paulus spricht in seinen Briefen an die Gemeinden des Öfteren von sogenannten Siegespreis und vom Lauf des Lebens. Und für einen Sportler sind diese Begriffe vielleicht noch am ehesten zu verstehen, weil es im Sport ja genau um das Erreichen von Zielen geht. Aber was haben die Begriffe Siegeskranz oder Siegespreis oder Lauf des Lebens vielleicht auch mit unserem christlichen Glauben zu tun? Und ja, was ist eigentlich das Ziel, von dem Paulus hier spricht? Und ich frage mich dann manchmal, ja, warum soll ich mir jetzt auch in meinem Glaubensleben Mühe machen, wenn vielleicht, ja, diesen Siegespreis das ewige Leben ist und das, was ich doch eigentlich schon bei meiner Bekehrung doch erhalte. Ja, wozu also das Ganze abmühen mit Geschwistern in der Gemeinde, mit Mitmenschen, oder das Bibelstudium, meine persönliche Zeit mit Gott, wo ich investiere, und die Mitarbeit in Gemeinden und den ganzen christlichen Werken oder die Veränderung von meiner Persönlichkeit. Wozu eigentlich? Und diese Frage, denke ich, ist vielleicht allzu menschlich, aber es steckt ja auch ein Bedürfnis dahinter. Und da halte ich sie auch für durchaus berechtigt. Lesen wir mal den Text, der steht in Philipper 3, Vers 12 bis 16, wo Paulus den Philippern diese berühmten Verse schreibt. Da steht: Mir ist klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Das Ziel vor Augen ist für mich persönlich so ein Mutmachvers. Ich denke auch so ein Mutmachvers vielleicht für alle, die momentan so ein bisschen in der Durststrecke leben oder gerade vielleicht auch kein Licht am Ende vom Tunnel sehen. Und ich denke vielleicht so ein paar Faktoren, die uns da schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ich glaube, ein Ziel hat was mit der Zukunft zu tun. Das bedeutet, dass wir etwas erreichen sollen, was noch vor uns liegt. Es kann also nicht bedeuten, dass wir als Christen hier schon auf Erden unser Ziel bereits schon erreicht haben und jetzt unsere restlichen Lebenstage mehr oder weniger bis zu unserer Heimberufung absitzen. Es muss also noch was darüber hinaus geben, dass es zu erobern gilt. Etwas, das sich über unser ganzes Leben erstreckt und das so kostbar ist und doch so heiß umkämpft, dass wir es ergründen müssen, um es zu verstehen. Ich glaube, das Endziel des Menschen ist, dass er durch Jesus Christus so wiederhergestellt wird, wie Gott es eigentlich ursprünglich für ihn gedacht hat. Vollkommen in seiner gegebenen Autorität und Berufung und in seiner Beziehung zum Vater. Aber wir sind in eine verlorene Welt voller Sünde hineingeboren worden und müssen von Anbeginn an in unsere Berufung hineinwachsen. Und dazu hat Gott uns die Lebenszeit geschenkt. Und es liegt an uns, wie wir sie damit ausfüllen. Aber dazu später noch. Ich glaube, wenn wir erstmal verstanden haben, dass unsere Existenz in Christus nichts anderes ist als ein Lebenslauf, der ein ewiges Ziel hat, dann werden wir feststellen, dass es auf dieser Laufbahn Dinge gibt, die unser Leben immer wieder beeinflussen und die wir vielleicht unter den Gesichtspunkten und Umständen einmal völlig neu betrachten können. Wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Marathonlauf, also unser geistliches Leben, dann kann man manche Situationen schon gut vergleichen. Wenn man davon ausgeht, es gibt einen Startpunkt, also diesen großen Massenauflauf, einer drückt die Knarre und dann rennen alle los, ist so für mich irgendwie der Beginn mit meiner Bekehrung zu Jesus hin, mit meiner Entscheidung. Für Jesus habe ich eine neue Zielsetzung erhalten. Alles ist ganz neu und man brennt darauf, loszulaufen, mit Jesus zu leben. Man geht die ersten Schritte und beginnt seine Umwelt mit anderen Augen zu sehen, lernt das Wesen Jesu zu begreifen. Und ich denke, manch einer wird sich vielleicht noch an die erste Zeit erinnern nach seiner Bekehrung. Ja, wie das alles so spannend war und ganz neu, prickelnd und aufregend. Ja, da denke ich, dann sollte man vielleicht auf die Kleidung achten. Es gibt auch für diesen Marathonlauf die richtige Kleidung. Kein Mensch läuft einen Marathon mit Winterkleidung oder Sportstiefeln. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in unserem Leben so manchen unnötigen Ballast mit rumschleppen, der uns in unserem Glaubensleben mehr hindert als nützt. So ähnlich ist es auch, wenn wir schwimmen. Denke ich mal, Badekleidung reicht völlig aus und da werden Schuhe, Pullover und Handschuhe im Wasser völlig überflüssig, beziehungsweise bereiten uns ja eher noch Probleme. Und ich denke, wir lernen in diesem Beispiel vielleicht auch so manchen Ballast erstmal auch bei Jesus abzulegen in diesem Lauf. Dann gibt's noch die Laufstrecke. Ich denke, so die ersten Meter, Kilometer, da kommen wir noch relativ gut vorwärts. Aber was tun wir, wenn es bergauf geht oder unterwegs eine Umleitung kommt, die wir so nicht im Plan hatten? Meistens haben wir schon ziemlich viel Wegstrecke zurückgelegt und hinter uns gebracht und genauso viel liegt vielleicht auch noch vor uns. Und denken wir an das Ziel oder schon an Möglichkeiten, wie wir vielleicht abkürzen können? Gehen wir den Verlockungen nach oder halten wir noch an dem Ziel fest? Dann gibt's noch die Umstände und Widrigkeiten. Ich weiß, beim berühmten Ironman of Hawaii, das ist der Triathlon, der weltbekannte, da ist beim dritten Teil, bei diesem Marathonlauf, nichts so sehr gefürchtet wie dieser tückische Gegenwind auf diesen Hochebenen. Weil da gibt's nämlich keine Bäume und auch keinen Schutz davor. Und da ist es schon so, da wird es Laufen zur puren Qual. Und ich frage mich dann schon, wie reagieren wir auf Gegenwind in unserem Leben? Wie reagiere ich auf Gegenwind in meinem Leben oder in bestimmten Situationen? Bin ich geneigt aufzugeben oder halte ich an den Verheißungen fest? Und meistens erkennen wir den Gegenwind in unserem Leben ja erst dann, wenn wir bereits mittendrin stehen. Dann gibt's für mich noch die Irrwege. Wer sagt mir eigentlich, ob ich noch auf dem richtigen Kurs bin? Laufe ich noch den für mich bestimmten Weg oder befinde ich mich bereits auf der falschen Straße? Wer darf mir sagen, ob ich noch richtig bin? Und bin ich auch bereit, den richtigen Weg wieder einzuschlagen? Es braucht, denke ich mal, immer wieder Momente, auch innezuhalten, zu überlegen, zu reflektieren, ob ich vielleicht auch erstmal wieder ein Stück umkehren muss, um dann den richtigen Weg wieder einzuschlagen. Und dann kenne ich noch bei solchen Vergleichen die Trinkstationen. Meistens tauchen die unmittelbar hinter einer Kurve auf und doch, denke ich, sind sie überlebenswichtig. Übersehe ich sie und stolpere einfach weiter oder nutze ich diese Erfrischungen und tanke mal ganz neu auf. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott möchte uns durch seine Nähe auch wieder auf Kurs bringen. Aber lasse ich es überhaupt zu? Und dann denke ich auch, gibt's die Ernährung? Mit vollem Bauch läuft sie schlecht. Das kennt wahrscheinlich jeder aus seiner Schulzeit, der einen Sportunterricht nach der Mittagspause hatte. Nehme ich für die Herausforderung das richtige Essen zu mir oder gebe ich Torte und Braten dem Vorzug? Man könnte die Nahrung auch mit Gottes Wort vergleichen. Mit was füttere ich mein Hirn und was gibt mir in den entsprechenden Lebenssituationen die richtige Weisheit? Und ich glaube, man könnte zu dem Beispiel noch viel mehr Vergleiche und Beispiele einfügen, wie zum Beispiel die Trainerfrage. Wer berät mich denn auf diesem Weg? Aber ich denke, wir merken vielleicht, wie unsere persönliche Lebenssituation doch bereits in die eine oder andere Metapher hineinpasst. Paulus hier vom Wettkampf spricht, dann spricht er eigentlich von wesentlichen Dingen, die unser das ganze Leben beeinflussen werden, und zwar vom Beginn unserer Entscheidung für Christus bis zu unserer Heimberufung, wenn wir mal sterben. Aber ich glaube, wir persönlich entscheiden, was wir in dieser Zeit annehmen, wie wir damit umgehen und was wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch weglassen. Ich habe vor Jahren mal so einen Begriff aufgeschnappt über eine Predigt, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Da heißt es, wir sollen ewigkeitsorientiert leben. Ewigkeitsorientiert, was bedeutet das? Und ich glaube, wenn Paulus hier so von einer Start-Ziel-Lebenseinstellung spricht, dann reden wir von so einem sogenannten ewigkeitsorientierten Lebensstil. Und das hat für mich schon so eine Bedeutung gehabt, wenn ich mich gefragt habe, was hat es mit mir zu tun? Ich habe gedacht, okay, ich denke, wenn wir alles, was wir in unserem Leben planen, umsetzen, ausführen, denken, tun, mit der Frage mal konfrontieren, ob es für die Ewigkeit Bestand hat, dann könnten wir wahrscheinlich einen großen Teil bleiben lassen. Und ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, was wir so tun und wie wir den Tag verbringen, dann ist doch viel dabei, was eher zu unserer eigenen Ehre dient. Und das kann ich vielleicht schon mal mit der Frage verbinden, brauche ich dieses oder jenes wirklich in meinem Besitz? Muss ich das haben? Muss es mir die Zeit rauben? Muss ich mich hier oder dort profilieren und immer das letzte Wort haben? Kann ich ja auf etwas verzichten? Oder muss ich alles haben, weil es die anderen auch haben? Paulus geht richtig tief. Er lässt sogar den Korinthern mal ganz deutlich den Spiegel vor Augen, als er sagt, warum lässt ihr euch eigentlich nicht übervorteilen um Christi willen? Müsst ihr denn immer im Recht sein? Ist ein Grund um euch harter Tobak. Ein bekanntes Sprichwort aus der Geschäftswelt, das sagt ihm, abgerechnet wird zum Schluss. Das will heißen, es zählt tatsächlich, was am Ende dabei rauskommt und nicht die Zwischenbilanz. Auch wenn es manchmal wichtig ist, eine Zwischenbilanz zu ziehen, dass man mal sieht, wo steht man eigentlich. Aber ich denke, das kann im Arbeitsleben genauso zählen wie auch im richtigen Leben. Dazu kommt vielleicht nur ein weiterer Aspekt. Wir sollen im Glauben leben und nicht im Schauen. Wir wissen nicht genau, was uns einmal später im Himmel erwartet. Also wir hören ja diese Begriffe Siegespreis und das sind Bilder, aber wie soll so ein Siegespreis denn einmal aussehen? Und vielleicht ist das oftmals auch unser Problem. Wir wissen nicht, was uns einmal in der Ewigkeit begegnen wird. Wie verbringen wir die Zeit? Was werden wir da tun? Und dabei fällt mir manchmal auf, ja, irdische Dinge oder Ziele, die wir sehen, die locken uns selbstverständlich immer, weil wir es begreifen können. Weil diese Dinge greifbarer sind. Aber wenn wir mal die Bibel nach greifbaren himmlischen Zielen durchforsten, dann lesen wir von, wie gesagt, Siegeskranz, Siegespreis, ewigem Leben, Leben in Herrlichkeit. Aber so Details bleiben uns da oft leider außen vor. Und dazu kommt ja noch, dass Jesus den höchsten Stellenwert in unserem Leben haben sollte und nicht das Drumherum. Ich denke, zuerst kommt die Liebe zu ihm, dem Vater, und das Verstehen, was es bedeutet, ein geliebtes Kind zu sein und nicht primär das Erreichen von irgendwelchen Leistungen oder Abzeichen. Und dieses Ziel, das Paulus hier nennt, einmal näher zu betrachten, ich glaube, da braucht es eine Basis und die hat etwas mit uns persönlich zu tun. Gottes Liebe zu uns, die kommt zuerst. Und dann sollen wir durch unsere Hingabe diese Liebe erwidern. Wir brauchen eine wirklich lebendige Beziehung zu ihm. Und wenn man das mal verstanden hat, dann verstehen wir auch den nächsten Aspekt. Gott hat nämlich was Großes mit dir und mir vor. Für jeden von uns liegt eine Berufung bereit, mit dem Ziel, deine Umgebung zu verändern. Nämlich dahin, dass diese erkennt, dass es für sie ja nur eine Rettung gibt, nämlich Jesus Christus, egal wie das dann für dich kreativ aussehen mag. Das sind wichtige Schritte auf dem Weg zum Ziel, das Paulus hier beschreibt. Und weil dieser Berufungsprozess, dieses Hineinwachsen in diesen Prozess ein Leben lang uns begleitet, deshalb spricht auch Paulus hier von einem sogenannten Lebenslauf. Das Problem ist nur, zu allem Überfluss gibt es aber noch jemanden, der uns von diesem Ziel abhalten möchte. Der Gegenspieler, der Satan, möchte logischerweise nicht, dass wir dieses Ziel erreichen. Und so beschäftigt er uns mit Dingen, die uns in der Regel auch das Leben schwer machen. Und ich bezeichne sie immer wieder mal so diese Lügen des Teufels. Warum sollte ich auf ein langfristiges Ziel hinarbeiten, wenn es auch einfachere Ziele gibt im Leben, die ich schneller und bequemer umsetzen kann? Ziele der Gesellschaft, zum Beispiel Besitz, Anerkennung, Macht, Erfolg, Selbstverwirklichung und nur mal so ein paar Dinge aufzuzählen. Es ist einfacher und beliebter, sich einen anerkannten Platz in der Gesellschaft zu erarbeiten, als im Verzicht und in der Selbstaufgabe auf etwas zu hoffen, das erst in der Zukunft eintrifft. Und ich musste dran denken, man hat früher immer so die Missionare ein bisschen belächelt, wenn sie so von ihren mühsamen Erfolgen im Kampf gegen Wildnis und Tücken den Ureinwohnern des Evangelium berichtet haben. Und ich kann mich noch erinnern, da saß man dann früher in der Gemeinde immer so im kleinen Raum bei Chips und Cola, gemütlich im Warmen, haben uns die Dias angeschaut, wie da jemand bei 40 Grad irgendwo durch den Urwald im Rucksack läuft, Bibeln hinten drin. Und man konnte so richtig mitfühlen, wie das so ist, zu schwitzen und ja, so. Man saß davor und dachte, ja, die Armen. Wenn wir im Neuen Testament die Gespräche mit Jesus, die er mit seinen Jüngern und der Menschenmenge führte, betrachten, ich glaube, da erfahren wir einiges über Nachfolge und seine Auswirkungen. Und es scheint sich tatsächlich so wiederzuspiegeln, wie man das so erlebt hat oder wie man so diese Missionare immer empfunden hat. Und es ist tatsächlich so, Jesus verspricht uns hier leider keine Glückseligkeit auf Erden. In Matthäus 11, das sagt er zum Beispiel in Vers 34, meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Ich werde Vater, Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die schlimmsten Feinde werden in der eigenen Familie sein. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Heftige Worte. Und gleichzeitig warnt Jesus aber auch vor Selbsttäuschung. In diesem berühmten Gleichnis vom Sämann in Lukas 8, da lesen wir, dass Gottes gute Botschaft über allen Menschen ausgesät wird. Und ich denke, viele von euch kennen dieses Gleichnis. Aber in der Auflösung, da finde ich eine bemerkenswerte Zeile, die mir sehr zu denken gibt. Und wenn man mal reinschaue, ab Vers 11, da steht Folgendes. Euch aber will ich das Gleichnis erklären. Die Saat ist Gottes Botschaft und der Mensch, bei dem die Saat auf den Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel, nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung aufnimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Ich habe gedacht, wer ist wohl der, bei dem der Boden mit den Disteln gemeint ist? Redet Jesus hier von Menschen, die ihn noch nicht kennen? Ich glaube nicht. Denn diese Gruppe wird er als allererstes erwähnen. Ich fürchte vielmehr, das sind wir Christen gemeint, denen alles andere wichtiger ist, als gelebte Liebe Jesus weiterzugeben. Und Jesus warnt uns auch vor irdischen Zielen. Gleich in mehreren Stellen in der Bibel lesen wir ja die Gefahr von Besitz und Gütern. Matthäus 6, schönes Beispiel. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Die Stelle mit den Motten und dem Rost. Und immer wieder tauche diese Frage auf. Der Jüngling, der Reiche, der zu Jesus kommt und ihn fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Auch so eine Frage, wo es einfach um Besitz geht. Und ich frage mich, wie viel Zeit und Lebensinhalt verbringen wir mit der Sorge und der Verwaltung von Besitztümern und Gütern? Und ganz oft muss ich bei solchen Gedanken an Kolosser 3, Vers 2 denken. Diese Stelle, die kam auch letzten Sonntag vom Simon. Aber es ist für mich schon richtungsweisend, weil ich glaube, da steckt eine gewisse Weise ein Schlüssel drin. Da steht geschrieben, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt, und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Ich glaube, die Lösung des Problems, dass die mal wie immer im Kopf beginnt. Aber in diesem Fall, ja, da trifft es uns vielleicht Deutschen besonders mit unserem rationalen Denken. Auf etwas zu sehen, was wir mit den Augen nicht irdisch sehen oder begreifen können, das fällt unheimlich schwer. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt. Was kann uns dabei helfen? Je tiefer meine Gottesbeziehung zum Vater ist, ich glaube, umso mehr weiß ich, was zu tun ist. Ich glaube, je mehr wir das Herz des Vaters kennen, umso eher begreifen wir, was unsere Berufung ist und was er von mir möchte. Ein Ziel vor Augen zu haben, dies immer wieder vorzuhalten, hält mich auch vielleicht von Nebenschauplätzen ab. Wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und was er mit mir vorhat, dann brauche ich mir über die Meinungen der anderen über mich zum Beispiel keinen Kopf zerbrechen. Und trotzdem dürfen wir auch mal mutig die Frage stellen, was erwartet uns denn in der Ewigkeit? Ist es legitim, im Hinblick auf meine Investition in das Reich Gottes mal auch über die Kosten und Nutzen zu reden? Ich glaube, das ist es. Weil die Jünger Jesu, die haben es auch gemacht. Unter den 12 und sogar ziemlich dreist. Mit der Frage, wer denn mal später rechts und links neben Jesus im Himmel sitzen darf. Und Jesus hat sie deswegen nicht verdammt, wegen dieser Frage oder aus dem Kreis der Jünger ausgeschlossen. Gibt uns die Bibel einen Einblick hinsichtlich der Ewigkeit und darüber hinaus, wie es mit uns weitergeht? Ja, das tut sie. Allerdings muss man danach ein bisschen suchen, weil es nicht primär das Ziel des Wortes Gottes ist. Aber ich glaube, wir werden nicht garantiert herumsitzen, auf einer Wolke und Harfe spielen, so wie das immer so märchenhaft ironisch in der Gesellschaft interpretiert wird. Muss immer an dieses Kabarettstück denken von Karl Valentin, der Münchner im Himmel. Aber ich glaube, eine wichtige Sache werden wir feststellen können, wenn wir über das Ewigkeitsthema in der Bibel immer danach Antworten suchen. Wieder ein bekannter Satz, der mir mal ganz intensiv im Kopf hängen geblieben ist durch eine Predigt. Das, was du hier auf Erden tust oder unterlässt, hat Auswirkungen auf das, was du in der Ewigkeit tun wirst oder sein wirst. Kann ich nochmal wiederholen. Das, was du hier auf Erden tust oder unterlässt, hat Auswirkungen auf das, was du in der Ewigkeit tun oder sein wirst. Jesus berichtet uns in der Bibel zweimal vom Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Beide mal verschieden, aber inhaltlich identisch. Darüber hinaus sollen wir an anderer Stelle sogenannte Schätze im Himmel sammeln und nicht auf Erden, weil da, wo unser Herz ist, ist unser Schatz. Aber ich glaube, es geht noch viel tiefer und ich möchte anhand von drei Textstellen ein bisschen herauskristallisieren, was die Bibel über unsere Zukunft sagt, in welche Richtung das geht. Der erste Hinweis, der mir so eingefallen ist, den lesen wir in 1. Korinther 3. Ist auch eine bekannte Stelle. Das lese ich am besten mal vor. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeiten gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss darauf achten, dass er wirklich sorgfältig arbeitet. Genau, und dann geht's weiter. Und dann steht, nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Finde ich schon heftig. ich denke, ja, wie gestalte ich mein Leben, wenn ich auf diesen, wenn ich an diesen Lebenslauf denke, wenn ich unterwegs bin, auf das Ziel hin, und mich dann manchmal frage, was macht jetzt, hat jetzt wirklich Sinn gemacht und was war eigentlich noch Blödsinn? Und das ist schon eine Stelle, wo mich zum Nachdenken bringt. So berichtet wird, dass alles, was wir auf Erden tun, einmal schwäbisch betrachtet sozusagen gesammelt und verwertet wird. Ein weiterer Hinweis, ebenfalls im Korintherbrief, da steht, dass wir einmal über Engel Gericht halten werden. Wörtlich heißt es in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Eine ähnliche Aussage finden wir in der Offenbarung. Hier geht es um die Endzeit, wenn Jesus wieder voll in seine Herrschaft aufrichtet. Einmal steht geschrieben, dann sah ich Thronsessel denen, die da Thronsessel dienen, darauf Platz nehmen, wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu halten. Und wenig später taucht es nochmal auf in der Offenbarung. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Und weiter unten freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, ja, so zwei Aspekte, die sich da für mich auftun. Einerseits, alles, was nicht für die Ewigkeit Bestand hat, wird eines Tages im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt werden. Mein ganzes Abmühen und Erreichen von irdischen Dingen, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben, haben in der Ewigkeit keinen Bestand mehr. Es können Dinge sein, die wir lieb gewonnen haben und die uns vielleicht auch gewaltig Zeit und unter Umständen viele Investitionen gekostet haben. Und der zweite Aspekt, wir werden zusammen mit Jesus in der Ewigkeit herrschen und himmlische Aufgaben wahrnehmen. Das sind sogar hoheitliche Aufgaben, die uns da mal anvertraut werden. Es gibt also etwas zu tun in der Ewigkeit. Aber ich glaube, Gott möchte uns dahin erstmal formen, unseren Charakter schulen und unser ganzes Herz erreichen. Und dieser Vorbereitungsprozess wirkt ein irdisches Leben lang. Und ich glaube, hier schließt sich der Kreis zu dem, was Paulus meint, wenn er vom Lauf des Lebens spricht und diesem Siegespreis. Und man könnte das auch so als Metapher mal folgendermaßen ausdrücken. Ein Königskind, das zur Welt kommt, also richtig adliges Kind, das berufen ist, später einmal diese Herrschaft zu übernehmen, diese Königsherrschaft, benimmt sich als Kind genauso wie alle anderen. Es macht Dummheiten, benimmt sich egoistisch, ärgert die Eltern, ärgert die Geschwister, die anderen. Es muss erst erzogen werden. Liebevoll, aber manchmal auch mit Nachdruck. Und vielleicht auch ab und zu mit ein bisschen Strenge. Aber erst wenn es die ganze Schule durchlaufen hat und die Würde erlernt hat und verstanden hat, wozu es berufen ist und irgendwann charakterlich geeignet ist, das Zepter zu empfangen, dann kommt der Zeitpunkt der Krönung. Und dann ist der Zeitpunkt da, um die Herrschaft anzutreten. Betrachten wir zum Beispiel Mose oder Josef im Alten Testament. Sie alle mussten durch tiefe Täler durch, bis sie soweit waren, ihre Bestimmung anzutreten, teilweise über Jahrzehnte. Warum soll es Gott mit mir anders handhaben? Die Frage ist, ob ich dieses Prinzip der göttlichen Berufung für mein Leben verstanden habe. Wenn es nur darauf ankäme, dass ich eine Eintrittskarte in den Himmel erhalte, dann bräuchte ich mich ja eigentlich nicht mehr darum bemühen, irgendetwas für mein Umfeld, meine Mitmenschen, den Notleidenden oder meine Gemeinde zu tun, beziehungsweise den Auftrag Christi zu erfüllen. Außer vielleicht nur mit einem schlechten Gewissen, aber das wäre die falsche Motivation. zielorientiert leben heißt für Christen ewigkeitsorientiert leben. Und mit diesem Satz, da weise ich nochmal auf diesen Kolosservers hin, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Das Ziel vor Augen. Für mich so ein Thema, wo ich persönlich merke, Gott möchte nicht, dass ich jetzt irgendwie mein Leben hinlebe, sondern dass ich dieses ewige Ziel vor Augen habe, dass er mich wo haben möchte, wo ich vielleicht jetzt noch nicht sehe, wo er mir den Blick verwehrt. Aber er hat etwas mit uns vor, dass wir alle diesen Siegespreis erhalten. Aber er möchte uns darauf vorbereiten und wir sollen uns selber auch darauf vorbereiten. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt. Wie kann das praktisch aussehen? Wenn ich daran denke, unser Umfeld, wo jeder ist, da können unsere Kinder, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen so behandeln, als ob wir sie für die Ewigkeit vorbereiten. Wir können uns über sie aufregen, über sie lästern, über sie schimpfen, weil wir uns geärgert haben über Dinge. Oder wir können für sie beten, dass Gottes Wille über ihr Leben kommt. Wir können uns über unsere Stadt aufregen, uns über ihr Land ärgern, über Politik, über das, was alles negativ ist, schlechte Nachrichten. Oder wir beten um göttlichen Segen für unsere Nation, für Städte und Gemeinden. Wir können uns über schlimme Nachrichten aufregen, uns ängstigen. Oder wir machen sie zu unserem Gebetsanliegen. Bringen sie im Gebet vor den Herrn, dass Gutes bewirkt wird. Wir können uns über Flüchtlinge aufregen, über die Situation in unserem Land, wir können es verurteilen. Oder wir nutzen die Chance, ihnen die Botschaft Christi nahezubringen. Manchmal auch nur ein Gedankensprung entfernt, wie ich reagiere. Um es zusammenzufassen, glaube ich, wenn man es mal in der Summe ausdrückt, lasst uns unser Leben mit unseren Entscheidungen und Handlungen so gestalten, dass wir für die Ewigkeit erleben. Dass wir das wahrnehmen. Und dass wir merken, dass wir dann im Wille Gottes stehen. Wir haben es selber in der Hand. Amen.